Aus Jakarta, Voice of Indonesia in deutscher Sprache, präsentiert Ihnen die Nachrichten, aktuelle Informationen und ein Unterhaltungsprogramm aus Indonesien. Jeden Tag können Sie unsere Sendung über die Frequenz der Kurzwelle 3325 kHz und Livestream www.voinews.id hören. Voice of Indonesia aus Indonesien für die Welt. From
Hier ist Voice of Indonesia in Jakarta mit den Nachrichten. Sie hören zunächst die Schlagzeilen. Präsident Jokowi plant, den Flughafen IKN im Dezember 2024 in Betrieb zu nehmen. Der Mautstraßenbau zur Unterstützung des Zugangs zur Landeshauptstadt Nusantara hat 55% erreicht. Der Vizepräsident erhielt einen Höflichkeitsbesuch vom Minister für öffentliche Sicherheit Chinas. Indonesiens Außenministerin bestätigte, dass mit der Evakuierung indonesischer Staatsbürger aus Gaza begonnen wurde. Das indonesische Krankenhaus in Gaza benötigt dringend Treibstoff für den Betrieb. Das indonesische Parlament wird Gastgeber des Mikta-Treffens des parlamentarischen Vorsitzenden sein. Nun hören Sie die Nachrichten in Einzelnen. Der indonesische Präsident Joko Widodo strebt an, dass der Flughafen der Hauptstadt Nusantara bis 2024 vollständig betriebsbereit sein wird, nachdem am Mittwoch offiziell die erste Steinlegung für den Bau des IKN-Flughafens durchgeführt wurde. Präsident Jokowi erklärte am Mittwoch bei dieser ersten Steinlegung des IKN-Flughafens im IKN-Gebiet in Ost-Kalimantan, wie aus dem Video aus Jakarta hervorgeht, der Bau des IKN-Flughafens solle abgeschlossen sein und könne im Juni 2024 genutzt werden, werde aber im Dezember 2024 offiziell in Betrieb genommen. Dem Präsidenten zufolge ist die Präsenz des IKN-Flughafens im Einklang mit der Dichte der Aktivitäten und der Mobilität der Menschen, also auch der Güter von und nach IKN, sehr wichtig. Er sagte, der IKN-Flughafen sei speziell zur Unterstützung staatlicher Aktivitätsdienste in IKN gebaut worden und die Konnektivität in IKN unterstützen. Präsident Jokowi glaubt, dass der Flughafen IKN die Wettbewerbsfähigkeit steigern, das Wirtschaftswachstum fördern und die Entwicklung des Potenzials in der Region fördern und die derzeit laufende IKN-Entwicklung beschleunigen kann. Der Präsident der Republik Indonesien, Joko Widodo, erklärte, dass der Fortschritt des Mautstraßenbaus zur Unterstützung des Zugangs zur Landeshauptstadt IKN Nusantara von 55% erreicht habe. Das sagte der Präsident bei der Überprüfung des Mautstraßenprojekts, wie aus einem Video aus Jakarta am Mittwoch hervorgeht. Man hofft, dass es im Juni 2024 betriebsbereit sein wird. Präsident Jokowi erklärte, dass die Straße derzeit genutzt werden könne. Die Anreise zum IKN erfolgt über die Mautstraße Balikpapan Samarinda dan zum Distrikt Sepaku Nord Penajam Pasar, was 2 Stunden und 15 Minuten dauert. Der Präsident sagte, dass der Bau der Mautstraße IKN Nusantara die Mobilität von Menschen und Gütern nach und von IKN beschleunigen werde. Der indonesische Vizepräsident Ma'ruf Amin erhielt am Mittwoch, den 1. November, im Vizepräsidentenpalast in Jakarta einen Ehrenbesuch vom Minister für öffentliche Sicherheit Chinas Wang Xiaohong. Bei diesem Treffen betonte der Vizepräsident die Bedeutung einer verstärkten Zusammenarbeit in den Bereichen Strafverfolgung und Sicherheit zwischen Indonesien und China, um die Stärkung der bilateralen Beziehungen zwischen den beiden Ländern zu unterstützen. Aus diesem Grund begrüßte und unterstützte der Vizepräsident auch den Plan, ein Memorandum of Understanding zwischen der indonesischen Nationalpolizei und der Nationalen Antiterroragentur BNPT mit dem chinesischen Ministerium für öffentliche Sicherheit zu unterzeichnen. Der Vizepräsident betonte außerdem erneut, wie wichtig es sei, die indopazifische Region als friedliche, stabile und integrative Region zu erhalten. Der Minister für öffentliche Sicherheit Chinas, Wang Xiaohong, sagte, sein Besuch in Jakarta diene dazu, die Vereinbarung zwischen Präsident Xi Jinping und Präsident Joko Widodo weiter zu verfolgen, insbesondere um die Zusammenarbeit im Bereich der Strafverfolgung zu vertiefen. Laut Minister Wang legten die beiden Staatsoberhäupter großen Wert auf Bemühungen zur Intensivierung der Zusammenarbeit im Sicherheitssektor, insbesondere auf die Unterstützung der Bemühungen zum gemeinsamen Aufbau der weltweiten maritimen Achse. Bei der gleichen Gelegenheit würdigte Minister Wang auch den Vizepräsidenten, der stets die Bedeutung der Zusammenarbeit zwischen Gemeinschaften betonte und weiterhin den interkulturellen und religiösen Dialog in den indonesisch-chinesischen Beziehungen förderte. Die indonesische Außenministerin Retno Marsudi sagte, die Evakuierung indonesischer Staatsbürger aus Gaza, dem Zentrum des israelisch-palästinensischen Konflikts, habe am Mittwoch, den 1. November, Ortszeit begonnen. Allerdings betonte Außenministerin Retno auf einer Pressekonferenz am Mittwoch, den 1. November in Jakarta, immer noch das Wort möglich, da die Situation vor Ort unvorhersehbar sei. Die Regierung hat ein Team von Kairo nach Rafah an der ägyptisch-palästinensischen Grenze verlegt, um indonesische Bürger aus Gaza zu evakuieren. Retno gab bekannt, dass sie mit allen Parteien kommuniziert habe, die über Vermögenswerte in Gaza verfügen und Informationen erhalten habe, dass die mögliche Evakuierung ausländischer Staatsangehöriger, darunter auch indonesischer Staatsbürger, bald durchgeführt werde. Allerdings wird die Evakuierung höchstwahrscheinlich nicht auf einmal, sondern in Etappen erfolgen. Der Direktor für den Schutz indonesischer Staatsbürger und indonesischer juristischer Personen im Außenministerium, Yuda Nugraha, gab bekannt, dass sich 10 indonesische Staatsbürger im Gazastreifen aufhielten. Von den 10 indonesischen Staatsbürgern entschieden sich 3 indonesische Staatsbürger von Mercy Freiwilligen im indonesischen Krankenhaus in Gaza gegen eine Evakuierung, weil sie sich dafür entschieden, weiterhin humanitäre Aufgaben zu erfüllen. Und das Außenministerium respektierte diese Entscheidung. In der Zwischenzeit werden 7 weitere Personen bestehen aus 2 Familien indonesischer Staatsbürger, die mit Palästinensern verheiratet sind, sofort evakuiert. Die Evakuierung der indonesischen Bürger erfolgt von ihren Häusern im Norden des Gazastreifens bzw. im Süden des Gazastreifens bis zur Grenze zu Rafah. Ein Mercy-Freiwilliger namens Fikri Rofiul Haq sagte, dass das israelische Militär Wohngebäude unweit des indonesischen Krankenhauses angegriffen habe. Bisher haben 2000 Einwohner des Gazastreifens in indonesischen Krankenhäusern Zuflucht gesucht. Laut Fikri belief sich die Zahl der Todesopfer durch den israelischen Angriff auf 8000 Menschen, davon 3100 Kinder und 1800 Frauen, während die Zahl der Verletzten 19.000 Menschen erreichte, bei denen es sich ebenfalls überwiegend um Kinder und Frauen handelte. Das indonesische Krankenhaus versorgt derzeit rund 200 der 3000 verletzten Opfer stationär. Berichten zufolge hat das palästinensische Gesundheitsministerium jedoch gewarnt, dass die Hauptgeneratoren in zwei Krankenhäusern in Gaza, nämlich dem Al-Shifa Medical Complex Hospital und dem Indonesian Hospital, abgeschaltet werden, wenn keine zusätzliche Kraftstoffversorgung vorhanden ist. Daher forderte Außenministerin Retno Marsudi am Mittwoch, den 1. November, auf einer Pressekonferenz in Jakarta, dass die Treibstofflieferungen für den Betrieb des indonesischen Krankenhauses, das von Mercy Freiwilligen betrieben wird, nach Gaza gelangen können. Außenministerin Retno betonte, dass Indonesien die Kommunikation intensiviere, damit Treibstoff ausschließlich aus humanitären Gründen sofort in den Gazastreifen gelangen könne. Liebe Zuhörer der Voice of Indonesia, nun hören Sie die aktuellen Kurswerte. Der Euro liegt heute bei 16.126,06 Rupiah. Der Schweizer Franken erzielte einen Kurswert von 17.573,79 Rupiah. Der US-Dollar stand heute bei 15.853 Rupiah. Und nun zum Wetter. Jakarta am heutigen Mittag ist sonnig bei einer Temperatur von 25 bis 34 Grad Celsius. Die Luftfeuchtigkeit beträgt 70-85%. Das waren die Nachrichten der Voice of Indonesia in Jakarta. Liebe Zuhörer, Sie hören nun das Programm Diplomatische Ecke mit dem Titel Die indonesische Botschaft in Astana stärkt die kulturellen Beziehungen durch Batik-Workshops. Die Botschaft der Republik Indonesien in Astana, Kasachstan, versucht, die kulturellen Beziehungen zu Kasachstan durch einen gemeinsamen Batik-Workshop zwischen den beiden Ländern zu stärken, der am Sonntag, den 29. Oktober, im indonesischen Kulturzentrum in Astana stattfand. In seiner Eröffnungsrede sagte der indonesische Botschafter in Kasachstan und Tadschikistan, Fazrul Rahman, am Montag, den 30. Oktober in Jakarta, dass der Workshop eine Gelegenheit sei, Beziehungen aufzubauen, Ideen auszutauschen und die kulturellen Beziehungen zwischen den beiden Ländern zu stärken. Durch die Zusammenarbeit entstehen laut Fazrul Rahman nicht nur wunderschöne Batik-Arbeiten, sondern auch nachhaltige Beziehungen, die das gegenseitige Verständnis für die kulturellen des anderen bereichern. Die Batik-Zusammenarbeit für Effort sei die Feier der Kreativität, Freundschaft und kulturellen Stärke, die in beiden Ländern bestehe. Der Batik-Workshop fand zum Gedenken an 30 Jahre diplomatische Beziehungen zwischen Indonesien und Kasachstan statt. Der Batik-Workshop wurde von 25 Teilnehmern besucht, die alle Staatsbürger Kasachstans waren, und wurde als sanfte diplomatische Anstrengung der indonesischen Botschaft in Astana abgehalten, um ein positives Bild Indonesiens in Kasachstan und Tadschikistan zu schaffen. Die Aktivitäten begannen mit dem Zeichnen von Entwürfen, dem Färben und der Verwendung von Chanting sowie dem abschließenden Prozess, der allen Teilnehmern von den Betreuern auf interessante Weise erklärt wurde. Einer der Teilnehmer, Beket Safianur, gab zu, dass ihm die Teilnahme am Batik-Kurs Spaß gemacht habe. Unterdessen ist die Batik-Klassenlehrerin Debbie Rahmayanti optimistisch, dass Batik eine Tür zur indonesischen Kulturdiplomatie in Kasachstan sein kann. Laut Debbie könnte Batik eine Tür zur Kulturdiplomatie sein, da die Batik-Kunst auch ein Teil des Lebens der Menschen in Kasachstan ist. Liebe Zuhörer, das war Diplomatische Ecke.
Voice of Indonesia.
Liebe Zuhörer, wir treffen uns zum Programm Vergangenheit und Gegenwart. Wir beziehen uns auf den 2. November. Wir beginnen unser Programm Vergangenheit und Gegenwart mit dem historischen Ereignis am 2. November 1949, an dem Indonesien und die Niederlande die Rundtischkonferenz unterzeichneten. Nachdem Insinyur Soekarno und Muhammad Hatta die Unabhängigkeit Indonesiens am 17. August 1945 erklärten, erkannten die Niederlande nicht lediglich die indonesische Unabhängigkeit an. Die Niederlande und Indonesien hielten dann mehrere Treffen ab, um die Probleme in diplomatischer Weise durch die Linggarjati-Verhandlung, das Renville-Abkommen, das Rum van Rooyen-Abkommen und die Rundtischkonferenz aufzulösen. Die Rundtischkonferenz fand in Den Haag in den Niederlanden vom 23. August bis zum 2. November 1949 statt. Diese Konferenz endete mit der Zustimmung der Niederlande. Die Souveränität an die indonesischen republikanischen Staaten RIS als unabhängiges und souveränes Land abzugeben. Wir kommen jetzt zum 2. November 1963. Der vietnamesische Präsident Ngo Dinh Diem wurde ermordet. Ein historisches Ereignis, das den Vietnamkrieg stark beeinflusste Pasir ta am 2. November 1963, der Staatschef der Republik von Vietnam, Präsident Ngo Dinh Diem, wurde bei einem Putsch, der von seinem General gelenkt wurde, ermordet. Der Vietnamkrieg teilte zu dieser Zeit das indonesische Land in zwei Regionen, nämlich die nördliche und die südliche Regionen. Nordvietnam oder bekannt als Demokratische Republik von Vietnam oder Vietcong wurde von Ho Chi Minh geführt. Südvietnam, bekannt als Republik Vietnam, mit dem Hauptquartier wurde vom Präsidenten Ngo Dinh Diem und seiner Familie angeführt. Wir beenden mit dem Ereignis am 2. November 1993, die Chuuk-Kolision Ratu Jaya. Die Chuuk-Kolision Ratu Jaya 1993 war eine schwere Kollision zwischen zwei Zügen im Gebiet Ratu Jaya, die administrative Stadt Depok Bogor West Java am 2. November 1993. Dieser Vorfall begann mit einer Fehlinformation zwischen Zugaufsichtsbehördebeamten bei der Abfahrt im Bahnhof Depok Lama und im Bahnhof Citayam. Der Unfall forderte 20 Todesopfer und verletzte 100 Menschen. Der Ratu Jaya-Vorfall wurde zum drittschlimmsten Unfall in der Geschichte der indonesischen Eisenbahn. Das war Vergangenheit und Gegenwart.
Voice of Indonesia.
Ribut juror unsur Indonesia hat khidir astema. Di Indonesia sebut chaf in astana stack di kultur eran beciungan duh bate workshop. Di bot chaf di Republik Indonesia in astana Kazakhstan wa anstar tata am zontak di 9 Oktober 2019 ainun gemain saman bate workshop tuisun Indonesia un Kazakhstan im Indonesian Kultur Centrum Astana. Diese workshop andir von unchanchi burger Kazakhstans teilnahmen von zum gedenken der 30-jährigen diplomatischen Beziehungen zwischen Indonesien und Kasachstan statt. Bei der Eröffnung des Bate-Workshops sagte der Botschafter der Republik Indonesien in Kasachstan und Tadschikistan Fajrul Rahman, dass diese Workshop-Aktivität mehr als nur eine technische Demonstration sei, sondern auch eine Gelegenheit, die Beziehungen aufzubauen, Ideen auszutauschen und die kulturellen Beziehungen zwischen Indonesien und Kasachstan zu stärken. Botschafter Fajrul fügte hinzu, dass durch die Zusammenarbeit nicht nur wunderschöne Batikmuster entstehen, sondern auch eine nachhaltige Beziehung entsteht, die das Verständnis für die Kultur Indonesiens und Kasachstan bereichert. Der Botschafter sagte, dass diese Batik-Zusammenarbeit ein Fest der Kreativität, der Freundschaft und der ewigen Kraft der Kultur sei. Er lud die Menschen in Indonesien und Kasachstan ein, von einander etwas über bestehende Künste zu lernen. Unter Berufung auf die Pressemitteilung der indonesischen Botschaft in Astana vom Montag am 30. Oktober begann der gemeinsame Bate-Workshop mit dem Zeichnen von Entwürfen, dem Färben und der Verwendung von Chanting, sowie dem abschließenden Prozess, der allen Teilnehmern von den Ansprechpartnern erklärt wurde. Einer der Teilnehmer, Beket Safia Nur, gab zu, dass ihm die Teilnahme am Batik-Kurs Spaß gemacht habe. Laut einem Einwohner Kasachstans, der auch am indonesischen Sprachkurs teilnahm, war diese Aktivität kreativ beeindruckend und erweiterte seine Kenntnisse. Die Bate-Klassenlehrerin Debbie Rahmayanti ist optimistisch, dass Bate eine Tür zu indonesischen Kulturdiplomatie in Kasachstan sein kann. Dies lässt sich ihrer Meinung nach an der Begeisterung der Teilnehmer mit künstlerischem Hintergrund, etwa Künstlerlehrern an Schulen und Kunstaktivisten erkennen. Sie sagte, dass Batik eine Tür zur Kulturdiplomatie sein konnte. In der indonesischen Lebenswerte wie Geduld, Disziplin und Gründlichkeit verankert seien. Das war unser Indonesien.
Tanpa tenggang rasa, adakah bicara tentang cinta, daripada kau saling menghina dan tanpa tenggang rasa. Adakah sedikit waktu bicara tentang damai, daripada kau saling menghina dan tanpa tenggang rasa. Adakah sedikit waktu bicara tentang cinta, daripada kau saling menghina dan tanpa tenggang rasa. Adakah sedikit waktu bicara tentang rasa, daripada kau saling menghina dan tanpa tenggang rasa. Ooh yeah, ooh yeah, yeah.
Voice of Indonesia.
Imhaitikan program Bunda Baris Indonesia Wiri Ih Inen Sob Mutiara Hostelan. Di Bersudur Wenzi Indi Stad Banjarmasin Im Zudan Kalimantan Seraisan Pergasan Sini Pesidana Kulinari Sospecialitetan Cuprobiran Wenzi Supermugen Wujan si sop mutiara probiran. This is at Saftogri Stam Eigentri Ostina Undwit by Alan Grusen for Anstaltungen Wihine Season Noyars Fayen Oh Chaitan Gebutstagen Und so weiter so fit. Die Wuchsere das Titise Kulinarische Gericht aus Banjarmasin heißt sop mutiara, weil die Suppe verarbeitet das Inner Fries and Fett. Das fein gemahlen und rund wie Fleischbärchen geformt, aber klein wie Perlen ist. Die Perlenstruktur ist glatt und weich. Das einzigartige und besondere an dieser Suppe ist die Soße. Die Soße für diese Suppe ist nicht wie im Allgemeinen. Die Mutiara-Suppe verwendet Milch, Gewürz mit Muskatnuss, Schalotten und Knoblauch. Es schmeckt daher sehr lecker und sehr herzhaft. Die Würzere, die Perlensuppe, eignet sich sehr gut zum Essen am Nachmittag oder an einem kalten Tag. Besonders kürzlich ist die Speise, wenn sie noch heiß mit einem Teller warmen Reis serviert wird. Wenn Sie daran interessiert sind, Mutiara Suppe auszuprobieren, sollten Sie nach Banjarmasin kommen. Dort wird diese Suppe 25.000 bis 30.000 pro Portion mit einem Teller Reis verkauft. Liebe Zuhörer, das war Wunderbares Indonesien mit dem Thema Sop Mutiara oder Mutiara Suppe. Auf Wiederhören. Tulang, auf Wiederhören.
Aku ingin menjadi mimpi indah dalam tidurmu. Aku ingin menjadi sesuatu yang mungkin bisa kau rindu. Karena langkah merapu tanpa dirimu. Oh, karena aku ingin menjadi sesuatu yang selalu bisa kau sentuh. Aku ingin kau tahu bahwa ku selalu memujamu. Tanpamu sepinya waktu merantai hati. Oh, bayangmu seakan ku padamu, oh, seperti udara yang ku hendak kau selalu ada.
Voice of Indonesia.
Voice of Indonesia aus Indonesien für die Welt. Herzlich willkommen zu unserem Programm Dies und Das. Heute berichten wir von dem Indonesischen Bimmerfest 2023. Viel Spaß dabei. Liebe Zuhörer, das Indonesische Bimmerfest 2023 initiiert von dem Autoclub BMW Car Clubs Indonesia, BMWCCI, wird auf der internationalen Rennbahn Mandalika in West Nusa Tenggara stattfinden. Der Minister für Tourismus und Kreativwirtschaft Sandiaga Salahuddin Uno sagte, dass die Veranstaltung, die vom 10. bis 11. November stattfinden wird, der Minister für Tourismus und Kreativwirtschaft Sandiaga Salahuddin Uno sagte, dass die Veranstaltung, die am 10. und 11. November stattfinden wird, eine weitere Form der Nutzung des internationalen Rennbahn Mandalika sei. Abgesehen davon, dass er ein Rennort sei. Sandiaga sagte, dass diese Veranstaltung voraussichtlich die Wirtschaft der Gemeinschaft rund um die internationale Rennbahn Mandalika mobilisieren und wiederbeleben wird. Darüber hinaus empfahl Sandiaga Uno den Autoclub BMWCCI als Veranstalter, während der Veranstaltung stets auf ökologische Nachhaltigkeit und Sicherheit zu achten. Die amtierende Direktorin für nationale und internationale Veranstaltungen im Ministerium für Tourismus und Kreativwirtschaft, Nikomang Ayu Astiti, fuhr fort, dass das Indonesische Bimmerfest 2023 voraussichtlich ein Mittel sein wird, Mandalika als eines der 5 vorrangigen Reiseziele in Indonesien bekannt zu machen. Darüber hinaus wird Mandalika den BMW-Autoliebhabern in Indonesien als Reiseziel für Sport und Familientourismus vorgestellt. Es besteht die Hoffnung, dass es nach dieser Veranstaltung weitere Veranstaltungen in Mandalika geben wird, insbesondere Automobilveranstaltungen. Unterdessen sagte der Präsident des Autoclubs BMWCCI, Danan Drajat Marta Miharja, dass diese Veranstaltung eine Form der Synergie zwischen dem Club BMWCCI und der Regierung sei, um den Tourismussektor und die Kreativwirtschaft zu entwickeln. Er hofft, dass der Autoclub BMWCCI weiterhin Synergien und Vorteile mit den Programmen des Indonesian Tourismus Ministerium erzielen kann. Das Indonesia Bimmerfest 2023 dauert 2 Tage und ist mit verschiedenen interessanten Aktivitäten gefüllt, wie der BMW Parade, dem Kulturfestival, Musikkonzerten und dem Track Day and Taxi Drive, bei dem Besucher und Rennstrecke im regulären Modus und im Rennmodus besichtigen können. Darüber hinaus können die Besucher auch die Touristendörfern rund um Mandalika vorbeischauen. Liebe Zuhörer, das war unser Programm Dies und Das. Wir treffen uns wieder morgen mit einem anderen interessanten Thema. Auf Wiederhören!
Tetes air mataku telah ku berikan untuk kisahku. Mengerti tapi tak dimengerti, cintaku telah di ujung jalan. Setiap kata dari bibirku kadang tak sama dalam hatiku. Tersenyum dalam hati menangis, cintaku telah di ujung jalan. Aku sangat mengenalmu, aku juga cintaimu, tapi kau tak pernah ada pengertian. Ku senang, ku sedih, kau tak mau tahu. Aku sangat mengenalmu, dulu kau tak begitu. Kau bintang di hatiku, jadilah yang ku mau. Ku senang, ku sedih, kau ada denganku. Begitupun ku mau darimu. Kau tahu rasanya diabaikan, cintaku telah di ujung jalan. Aku sangat mengenalmu, aku juga cintaimu. pengertian. Ku senang, ku sedih, kau tak mau tahu. Aku sangat mengenalmu. Dulu kau tak begitu. Kau bintang di hatiku, jadilah yang ku mau. Ku senang, ku sedih, kau ada.
Voice of Indonesia.
Voice of Indonesia aus Indonesian für die Welt. Herzlich willkommen zu unserem Programm Musik Regenbogen. Wie immer jeden Donnerstag präsentieren wir Ihnen ein altes indonesisches Poplied. Heute spielen wir für Sie ein Lied von der Band Gigi. Gigi ist eine indonesische Pop-Rock-Gruppe, die im Jahr 1994 von einem ihrer Mitglieder, Dewa Bujana, gegründet wurde. Das anfängliche Format der Mitglieder dieser Musikgruppe bestand aus Dewa Bujana als Gitarrist, Thomas Ramdan als Bassist, Arman Maulana als Sänger, Ronald Fristianto als Schlagzeuger und Arya Baron ebenfalls als Gitarrist. Nach einem Jahr Arbeit ist Gigis Name seit der Veröffentlichung des Albums Dunia oder auf Deutsch die Welt im Jahr 1995 immer bekannter geworden. Dieses Album enthält 9 Lieder mit den berühmten Liedern Janji oder auf Deutsch die Versprechung und Nirvana. Das Lied Nirvana erzählt von den Gefühlen eines Verliebten. Liebe Musikfreunde, hier ist die Band Gigi mit dem Lied Nirvana. Aus Jakarta wünschen wir Ihnen gute Unterhaltung.
Voice of Indonesia.